Also, stell dir das mal vor, du gibst dein ganzes bisheriges Leben auf. Wirklich alles.
Alles ja.
Dein soziales Umfeld, deine Freunde, die Familie. Du lässt das alles hinter dir für so eine, ja, für eine völlig neue Gemeinschaft. Du durchstehst massive öffentliche Demütigungen, wirst verspottet, verlierst vielleicht sogar dein Zuhause oder deinen Job.
Ja, das ist schon ein extremer Schritt.
Absolut. Und du nimmst das nicht nur irgendwie zähneknirschend hin, sondern du stehst das mit so einem enormen inneren Stolz durch. Das Adrenalin pumpt. Du fühlst dich heldenhaft. Richtig.
Genau, die klassische Phase der großen Überzeugung.
Richtig. Aber dann, und hier wird es spannend, Jahre später, nachdem dieser große, offensichtliche Sturm eigentlich vorbei ist, fängst du an, ja, langsam und leise aus dieser Gemeinschaft wieder herauszudriften. Nicht wegen eines lauten Streits oder so, nicht weil du plötzlich was Neues, Aufregendes glaubst, sondern einfach aus reiner Erschöpfung, aus absoluter Zermürbung.
Ja, das ist wirklich ein zutiefst menschliches Phänomen. Man überlebt das lodernde Feuer der direkten Verfolgung, aber man erstickt dann Jahre später quasi an der grauen Asche des Alltags.
Wahnsinniges Bild. Und genau dieses Szenario vom stillen Aufgeben, das ist eben keine moderne Erfindung. Das ist exakt das, was den Text ausgelöst hat, den wir heute in unserer gründlichen Analyse der Quellen sezieren.
Genau.
Wir blicken heute auf eine wirklich spannende Untersuchung von Dr. David A. De Silva. Und zwar über den sogenannten Hebräerbrief. Und das ist mir wichtig für dich als Zuhörer. Das ist keine verstaubte Theologie.
Überhaupt nicht, nein.
Es ist im Grunde eine antike, meisterhafte psychologische Fallstudie. Wir schauen uns heute an, wie Menschen unter konstantem sozialem Druck reagieren, warum extrem resiliente Gruppen plötzlich bröckeln und mit welchen rhetorischen Hebeln man gegen diese schleichende Apathie eigentlich ankämpfen kann.
Und um das zu verstehen, müssen wir natürlich erstmal herausfinden, wer überhaupt die mysteriösen Empfänger dieses Textes waren.
Stimmt, da war ja was.
Ja, dieser Text gibt uns nämlich direkt zu Beginn ein massives Rätsel auf. Er hat schlichtweg keine Adresse.
Gar keine.
Nein, gar keine. In der Antike begannen Briefe eigentlich fast immer mit so einer klaren Formel. Also sowas wie von Paulus an die Gemeinde in Rom oder so. Aber dieser Text startet wie eine Predigt, ohne uns zu sagen, an wen er gerichtet ist.
Ah, okay.
Wir haben nur einen einzigen, ja, man könnte sagen, geografischen Brotkrümel ganz am Ende. Da steht, die aus Italien grüßen euch.
Okay, das heißt.
Das signalisiert uns halt, dass der Autor wahrscheinlich in Italien saß, vielleicht in Rom oder zumindest mit Leuten von dort zusammen war. Aber über die Empfänger selbst verrät uns das eigentlich nichts.
Nichts. Genau. Und die Tradition hat diese Lücke ja dann einfach gefüllt, oder? Jahrhundertelang ging man davon aus, dass das Publikum da ausschließlich aus jüdischen Christen bestand. Daher kommt ja auch der Name Hebräerbrief.
Richtig.
Den haben spätere Schreiber einfach über den Text geklatscht.
Ja.
Und die Logik dahinter, die schien ja auch immer irgendwie, naja, wasserdicht. Der gesamte Text fokussiert sich extrem auf das Alte Testament. Es geht um Tempelrituale, um Priester, um Opfergaben. Und da war halt die Annahme, also sowas interessiert nur Menschen, die in dieser jüdischen Tradition aufgewachsen sind.
Ja, das denkt man schnell. Aber was hier wirklich faszinierend ist, Dr. De Silva demontiert diese traditionelle Annahme in unserer Quelle Stück für Stück.
Weil sie einen blinden Fleck hat.
Richtig.
Exakt.
Einen riesigen historischen blinden Fleck. Das Alte Testament war nämlich in der frühen Kirche für Heidenchristen ganz genauso heilig und zentral wie für jüdische Christen.
Warte mal, das musst du erklären.
Naja, wenn sich damals Menschen aus dem griechisch-römischen Umfeld dieser neuen Bewegung anschlossen, die brachten ja keine eigene christliche Bibel mit. Die gab's ja noch gar nicht.
Ah.
Stimmt. Ihre heilige Schrift wurde also quasi über Nacht die jüdische Bibel. Wenn wir uns andere antike Briefe ansehen, den Galaterbrief zum Beispiel oder den ersten Petrusbrief. Die richten sich explizit an ehemalige Heiden. Und trotzdem sind die bis zum Rand gefüllt mit alttestamentlichen Zitaten und Anspielungen.
Okay, Lass uns das mal kurz aufdröseln und auf heute übertragen. Zu sagen, Heidenchristen müssten das Alte Testament nicht kennen oder würden sich nicht dafür interessieren, das ist ja im Grunde so, als würde man behaupten, jemand, der heute ganz frisch in dieses riesige Marvel- oder Star Wars-Universum einsteigt, der müsse die ganzen alten Filme nicht schauen.
Schöner Vergleich, ja? Das Gegenteil ist der Fall.
Genau. Gerade weil die neu in der Gruppe waren und ihr altes religiöses Leben hinter sich gelassen hatten, mussten die sich doch extrem tief in diese Lore einarbeiten, in die Vorgeschichte. Die mussten ja die Fundamente verstehen, um überhaupt zu checken, warum sie jetzt ihr ganzes Leben nach diesem Christus ausrichten sollten und nicht mehr nach dem römischen Pantheon.
Absolut. Und der Autor des Textes liefert selbst den eigentlich stärksten Hinweis auf diese gemischte Zielgruppe.
Wo denn?
In Kapitel 6. Da zählt er die Grundlagen auf, die der Gemeinde ganz zu Beginn beigebracht wurden. Und er spricht dort explizit von der Abkehr von Totenwerken.
Totenwerken?
Ja. Und ein antiker jüdischer Leser hätte seine eigenen religiösen Gesetze oder Tempelrituale niemals, wirklich niemals, als tote Werke bezeichnet.
Okay, das macht Sinn. Was ist dann damit gemeint?
In der antiken Literatur, also wenn wir uns Schriften wie die Weisheit Salomos ansehen, da sind tote Werke oder tote Dinge ganz klar als Götzenbilder definiert.
Ah.
Genau. Statuen aus Holz und Stein, von menschlichen Handwerkern gemacht. Leblos. Tot. Der Aufruf zur Abkehr von toten Werken ist also ein direkter Aufruf zur Abkehr vom Heidentum.
Krass. Wir sprechen hier also höchstwahrscheinlich über eine echt bunt gemischte Gemeinde, so typisch für die Mission des Paulus damals, oder? Eine Mischung aus Juden und ehemaligen Heiden, die da jetzt plötzlich zusammenlebten.
Ganz genau.
Okay, wir haben ja also eine extrem heterogene Gruppe, die aus unterschiedlichsten kulturellen Ecken kommt und sich irgendwo da im Mittelmeerraum zusammengefunden hat. Das wirft ja unweigerlich die Frage auf, was hat diese extrem unterschiedlichen Menschen überhaupt zusammengeschweißt? Und warum haben die sich damit so massiv ins Abseits ihrer eigenen Nachbarschaft manövriert?
Ja, das ist der Kern des Dramas.
Der Autor erinnert die Gemeinde in seinem Text ja strategisch an ihre eigene Vergangenheit. Er unterteilt diese Geschichte im Grunde in drei Phasen. Phase 1 waren die Ursprünge. Also sie erlebten eine extrem dramatische Bekehrung. Der Text spricht von Zeichen und Wundern.
Mhm.
Das muss ein so ehrfurchtgebietendes emotionales Erlebnis gewesen sein. Das hat ausgereicht, um diese enormen sozialen Kosten zu rechtfertigen, wenn man aus der alten Gesellschaft austritt.
Richtig. Aber diese emotionale Erweckung allein, die hätte ja nicht gereicht, um sie auf Dauer zu binden. Gefühle verblassen.
Ja, stimmt.
Deshalb folgte Phase 2. Die tiefgreifende Sozialisation. Der Autor benennt hier 6 konkrete Säulen dieses neuen Fundaments. Und wenn man sich die ansieht, wird schnell klar. Das war eine komplette neue Programmierung der Realität.
Wie sah die aus?
Naja, es ging um die Abkehr von Götzenbildern, den exklusiven Glauben an einen einzigen Gott, Lehren über Waschungen, also die Taufe, das Handauflegen zur Übertragung von Autorität und schließlich, ganz wichtig, die Lehre von der Auferstehung der Toten und einem ewigen Gericht.
Okay, das ist viel.
Ja, für jemanden aus der römischen Welt, der eigentlich an eine schattenhafte Unterwelt und ein, sagen wir mal, pantheistisches Universum glaubte, war das ein radikaler intellektueller Bruch.
Wahnsinn. Und dieser radikale Bruch führte dann fast naturgesetzlich in Phase 3. Die Verfolgung.
Leider, ja.
Der Autor erinnert sie daran, dass sie öffentliche Schande ertragen mussten. Die wurden beleidigt, ihr Eigentum wurde beschlagnahmt, einige wurden sogar inhaftiert. Und das Verrückte ist ja, sie haben das laut Text nicht nur überlebt, sondern die Beraubung ihrer Güter mit Freuden hingenommen.
Mit Freuden, ja. Stell dir das mal vor.
Sie haben sich öffentlich an die Seite der Inhaftierten gestellt, was in der Antike ja hieß, dass man sich selbst auch massiv angreifbar machte. Und warum? Weil diese Neuprogrammierung funktioniert hatte. Sie glaubten fest daran, dass da ein himmlischer Lohn wartet, der jeden irdischen Verlust aufwiegt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir die Mechanismen der griechisch-römischen Welt betrachten. Ehre, das war dort nicht einfach nur ein nettes Gefühl, so wie wir das heute oft sehen.
Sondern?
Ehre war die absolute Leitwährung der Gesellschaft. Sie bestimmte, wen man heiraten konnte, welche Geschäfte man machte, ja sogar, wie sicher man auf der Straße war. Wenn die Nachbarn diese neue christliche Gruppe also angriffen, dann passierte das meist nicht aus purer Bosheit.
Nicht.
Nein. Sie wollten abweichendes Verhalten korrigieren. Sie sahen diese Gruppe als fundamentale Bedrohung für die Stabilität ihrer Stadt.
Einfach weil sich diese Leute aus dem öffentlichen Leben, also den Festen und den Tempelritualen, zurückgezogen haben?
Es ging weit darüber hinaus. Wenn ein Heide aufhörte, die alten Götter zu ehren und keine Opfer mehr brachte, dann war das für die römische Gesellschaft purer Atheismus.
Aha.
Man fürchtete wirklich, dass dieses Verhalten den sogenannten Frieden der Götter brechen und Katastrophen über die Stadt bringen würde. Es war gesellschaftlicher Verrat.
Okay, und für die Juden?
Für die traditionellen Juden wirkte diese neue Bewegung auch extrem bedrohlich. Plötzlich wurden heilige, von Gott gegebene Grenzen einfach eingerissen. Juden und Heiden aßen zusammen, alte Rituale wurden als zweitrangig betrachtet. Für das gesamte Umfeld war diese Gemeinde also ein gesellschaftliches Erdbeben.
Verstehe. Durch öffentliche Scham, Enteignung und Gewalt hat man dann versucht, das alte Gleichgewicht wiederherzustellen oder diese Leute wieder auf Linie zu bringen.
Exakt.
Aber Moment. Jetzt habe ich hier ein logisches Problem. Wenn diese Gemeinde in der Vergangenheit so unfassbar mutig war, dass sie den Verlust des eigenen Hauses jubelnd hingenommen hat, dann ergibt dieser lange, eindringliche Brief Jahre später doch überhaupt keinen Sinn.
Warum nicht?
Naja, wer ein brennendes Haus überlebt, der kippt doch nicht einfach um, weil es anfängt zu nieseln. Da muss doch eine neue, noch viel grausamere Verfolgungswelle stattgefunden haben. Oder irgendeine extrem charismatische Sekte hat die von innen infiltriert, sodass der Autor da jetzt verzweifelt eingreifen muss.
Das ist genau der Reflex, den viele haben, wenn sie den Text zum ersten Mal lesen. Aber De Silvas Analyse zeigt ganz klar, dass beides überhaupt nicht der Fall war.
Echt nicht?
Nein. Es gibt im Hebräerbrief absolut keine Anzeichen für eine akute Welle physischer Gewalt oder neue Inhaftierungen. Und es gibt auch keine Beweise dafür, dass sie einer großen Häresie verfallen sind.
Warte, aber was ist mit diesem Engelthema? Man hört doch oft, die hätten angefangen, Engel anzubeten.
Ja, das wird oft behauptet, weil der Autor viel über Engel schreibt. Aber das ist ein klassischer interpretatorischer Fehler. Man liest Dinge in den Text hinein und behandelt ihn wie einen exakten Spiegel der Situation. Der Autor spricht über Engel, um die Erhabenheit seiner eigenen Botschaft zu unterstreichen, nicht weil die Gemeinde gerade einen Engelskult gegründet hat.
Oh, wow, okay.
Das eigentliche Problem ist viel banaler, aber gerade deshalb so extrem toxisch. Es ist eine schleichende, lähmende Apathie.
Ah, ja. In Kapitel 10, Vers 25 finden wir dieses Symptom. Einige haben einfach aufgehört, sich zu versammeln. Die rebellieren gar nicht, die verblassen einfach. Sie sind müde geworden.
Genau. Und die Psychologie dahinter ist faszinierend. Diese Menschen steckten in einem zermürbenden Zwischenraum fest.
Wie meinst du das?
Sie hatten ihre irdische Heimat, ihren Status und ihre Ehre aufgegeben, weil man ihnen eine himmlische Stadt versprochen hatte. Aber das Problem war?
Diese himmlische Stadt ließ auf sich warten.
Genau. Die großen Belohnungen blieben völlig unsichtbar. Was sie stattdessen aber Tag für Tag, Jahr für Jahr erlebten, war die kalte Schulter ihrer Nachbarn, der ständige Ausschluss aus den Gilden, das Getuschel auf dem Marktplatz, die verpassten Geschäftschancen.
Zermürbend.
Total. Und um dieses Leben einfach wieder ein kleines bisschen erträglicher zu machen, um wieder so einen kleinen Funken sozialer Anerkennung zu spüren, begannen einige, ganz subtile Kompromisse einzugehen. Sie driften langsam wieder in die alten gesellschaftlichen Muster zurück.
Hier wird es wirklich interessant. Das ist für mich genau der Unterschied zwischen so einem gewaltigen Sturm und einem stetig tropfenden, undichten Dach.
Schönes Bild.
Ja, denk mal drüber nach. Wenn der Sturm am stärksten tobt, wenn die Nachbarn dein Haus plündern, dann pumpt das Adrenalin. Man steht Schulter an Schulter, man fühlt sich wie ein Märtyrer. Man überlebt das. Aber Jahre später, wenn der Sturm längst vorbei ist, dann tropft es einfach nur noch unaufhörlich von der Decke. Trupf, Trupf, Trupf. Dieser konstante, nie endende soziale Druck, das Bewusstsein, jeden einzelnen Tag der Außenseiter zu sein. Irgendwann zerbricht diese mentale Widerstandskraft doch nicht an der großen Krise, sondern einfach an der puren Monotonie der Ablehnung.
Ja, sehr treffend.
Es ist im Grunde das antike Äquivalent zum Quiet Quitting. Niemand schreibt einen wütenden Abschiedsbrief an die Gemeinde. Man bleibt am Sonntag einfach mal zu Hause. Und dann nochmal. Und irgendwann ist man einfach weg.
Genau das ist es. Die physische Verfolgung hatte zwar aufgehört, aber die Nachbarn waren zu einer kühlen Missachtung übergegangen. Und das ist wichtig, diese kühle Missachtung war für den Zusammenhalt der Gruppe am Ende weitaus gefährlicher als die brennenden Fackeln.
Das ist krass. Aber wie motiviert man denn dann Menschen, die gar nicht wütend, sondern einfach nur unfassbar erschöpft sind? Wie bringt man jemanden, der Quiet Quitting betreibt, dazu, wieder mit Leidenschaft für eine unsichtbare Sache einzustehen?
Der Autor des Briefes hat dafür drei wirklich brillante rhetorische Werkzeuge entwickelt, die exakt auf diese antike Psychologie abzielen.
Okay, was ist Punkt 1?
Punkt 1. Er definiert den Begriff der Scham völlig neu. Die Gesellschaft diktierte ja, dass die Ausgrenzung der Christen eine tiefe Schande sei. Der Autor nimmt jetzt diese Schande und macht sie zum ultimativen Ehrenabzeichen.
Wie macht er das?
Er nutzt historische Vorbilder, um diese Umkehrung plausibel zu machen. Er verweist zum Beispiel auf Mose. Der gab den ganzen Luxus des ägyptischen Hofes auf, um mit einem versklavten Volk durch die Wüste zu ziehen. Warum? Weil er die Meinung der Elite einfach ignorierte.
Okay.
Und vor allem verweist er natürlich auf Jesus. Wir dürfen nicht vergessen, was die Kreuzigung in der Antike eigentlich bedeutete.
Naja, eine Hinrichtung halt?
Es war nicht einfach nur eine Hinrichtung. Es war die absolute kalkulierte Vernichtung jeglicher gesellschaftlicher Ehre. Es war die Strafe für Sklaven und Staatsfeinde. Wenn der Autor also sagt, Jesus habe die Schande verachtet, dann meint er, Jesus hat das Wertesystem der römischen Welt als völlig bedeutungslos entlarvt.
Ah, verstehe.
Wer Jesus nachfolgt, für den ist die Verachtung der Nachbarn kein Makel mehr, sondern im Gegenteil der Beweis, dass man auf der richtigen Seite steht.
Er sagt also im Grunde, eure Nachbarn denken zwar, sie würden euch beschämen, aber in Wirklichkeit tragt ihr die Uniform des ultimativen Helden.
Genau.
Das ist ein echt genialer psychologischer Flip. Aber der zweite Punkt seiner Strategie, der ist ja fast noch mächtiger, oder? Weil er so tief in die Struktur der römischen Gesellschaft eingreift. Die Erinnerung an Dankbarkeit und das System der Patronage.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Man muss verstehen, das Patronagesystem war das absolute soziale Rückgrat der römischen Antike. Wenn man etwas erreichen wollte, Schutz, Kredite, einen Posten, dann brauchte man zwingend einen Patron, einen mächtigen Wohltäter.
Und der hat das nicht umsonst gemacht.
Genau. Dieser Wohltäter erwies einem eine Gunst. Im Griechischen nennt man das Charis oder eben Gnade. Aber, und das ist der Punkt, diese Gunst kam niemals ohne Bedingungen. Der Philosoph Seneca hat das Prinzip der Charis sehr präzise beschrieben, und zwar mit dem Bild der drei tanzenden Grazien.
Okay, was hat es damit auf sich?
Das sind drei Frauenfiguren, die sich an den Händen halten und so einen endlosen Kreis bilden. Die erste steht für die Bereitschaft, überhaupt etwas zu geben. Die zweite steht für das Geschenk selbst. Und die dritte steht für die Dankbarkeit, die dann zwingend vom Empfänger zurückfließen muss.
Also ein Kreislauf?
Ein Kreislauf der Gegenseitigkeit, der niemals unterbrochen werden durfte. Der Autor des Briefes nimmt nun exakt dieses Konzept und wendet es auf Gott an. Er sagt, Gott ist der ultimative Patron, der das größte denkbare Opfer für euch gebracht hat.
Wenn wir diese Logik der tanzenden Grazien mal in unsere Zeit übersetzen, stell dir vor, du bist völlig verzweifelt auf Jobsuche. Nichts klappt. Und dann springt ein Bekannter für dich ein. Der riskiert seinen eigenen Ruf, opfert vielleicht viel Geld, legt sich massiv mit seinen Vorgesetzten an, nur um dir eine unfassbare Position zu besorgen. Er rettet dir buchstäblich die Existenz.
Mhm, großes Opfer.
Und dann ein halbes Jahr später meldest du dich einfach nicht mehr. Du ghostest ihn, du tauchst nicht mehr im Büro auf, nur weil dir die Kollegen morgens vielleicht nicht freundlich genug Hallo sagen. Also in unserer heutigen Zeit ist das schon ein gewaltiges soziales Tabu.
Definitiv.
Aber in der Antike, in einer Welt, die komplett auf diesem Patronagesystem basierte, da war das doch noch viel drastischer, oder?
Es war der ultimative soziale Verrat. Wer diese Kette der Dankbarkeit durchbrach, der war in den Augen der Römer ein Monster. Jemand, der das soziale Gewebe regelrecht zerschnitt. Und der Autor nutzt genau diesen enormen kulturellen Druck, um die Erschöpften aufzuwecken.
Er packt sie bei der Ehre.
Ja, er warnt sie in wirklich scharfen Worten. Wenn ihr euch jetzt aus Erschöpfung zurückzieht, dann ist das kein harmloser Meinungswechsel. Es ist eine öffentliche Entehrung eures göttlichen Wohltäters.
Wow.
Ihr sagt damit euren Nachbarn, die Gunst der Menschen auf dem Marktplatz ist uns am Ende wichtiger als die Gunst Gottes, die ihn extreme persönliche Kosten gekostet hat.
Er nimmt also diese Angst vor Schande, die die Leute überhaupt erst dazu gebracht hat, Kompromisse einzugehen, und dreht sie einfach um 180 Grad. Er richtet sie direkt auf ihre Beziehung zu Gott. Die Angst, Gott als Patron zu beschämen, soll größer werden als die Angst vor den Nachbarn.
Exakt so ist es.
Und das bringt ihn dann zum dritten Punkt seiner Strategie, richtig? Die radikale Solidarität. Er macht klar, dass niemand diesen Weg alleine gehen kann. Jeder Einzelne trägt die kollektive Verantwortung für den anderen.
Genau. Er fordert im Grunde die Konstruktion einer aktiven Gegenkultur der Fürsorge. Wenn die Kälte der römischen Gesellschaft zermürbend wirkt, dann muss die Wärme innerhalb der Gruppe umso intensiver sein. Wenn jemand anfängt, so leise wegzudriften, dann dürfen die anderen nicht einfach nur zusehen. Durch die gegenseitige Ermutigung spüren die Mitglieder Gottes Fürsorge dann ganz konkret durch ihre Mitmenschen. Was wiederum, und da schließt sich der Kreis, die Loyalität zum göttlichen Patron stärkt.
Okay, also wenn der Autor die ganze Zeit mit so viel psychologischem Scharfsinn warnt, geht nicht zurück zu den alten Mustern, kehrt nicht zu den alten Tempelritualen zurück, weil die ihren Sinn verloren haben.
Ja.
Dann stellt sich mir da so eine ganz praktische, historische Frage. Gab es dieses alte System, also diesen Tempel in Jerusalem, überhaupt noch, als der Text geschrieben wurde? Das führt uns ja direkt zum Zeitstempel dieses Dokuments. Wann genau spielt sich dieses ganze Drama eigentlich ab?
Das ist eine großartige Frage. Wir können den Text tatsächlich sehr gut eingrenzen. Es gibt eine absolute Obergrenze. Den Brief des Clemens von Rom.
Okay.
Clemens zitiert den Hebräerbrief ausführlich und sein eigenes Schreiben wird so ziemlich sicher auf das Jahr 96 nach Christus datiert. Der Hebräerbrief muss also zwingend vor 96 verfasst worden sein.
Gut, das ist der späte Zeitpunkt. Aber De Silva geht anhand der internen Beweise in der Quelle ja deutlich weiter. Er datiert den Text zwingend auf die Zeit vor dem Jahr 70.
Ja.
Und wenn wir bedenken, dass die Römer im Jahr 70 nach Christus Jerusalem belagerten und diesen gigantischen jüdischen Tempel komplett dem Erdboden gleichmachten, das ändert doch die gesamte Lesart. Es war der absolute Nullpunkt der jüdischen Geschichte. Das Zentrum des Opferkults hörte einfach auf zu existieren. Wie kommt De Silva darauf, dass der Autor diesen Brief vor dieser Katastrophe geschrieben haben muss?
Der Schlüssel liegt hier wirklich in der Grammatik.
Grammatik?
Ja, der Autor des Hebräerbriefs beschreibt die Opferrituale im Tempel konsequent im Präsens. Also so, als würden sie in exakt diesem Moment noch stattfinden.
Ah.
Er schreibt Sätze wie, die Priester bringen Jahr für Jahr beständig ihre Opfer dar. Seine Argumentation über weite Strecken lautet ja, schaut euch diese laufenden Rituale an. Sie sind unzureichend, sie müssen andauernd wiederholt werden, im Gegensatz zu dem einmaligen Opfer von Jesus.
Okay, aber Kritiker wenden an dieser Stelle ja oft ein, dass auch andere antike Autoren im Präsens über den Tempel schrieben, obwohl er längst zerstört war.
Das stimmt ja.
Ein Historiker wie Josephus oder die jüdischen Gelehrten, die später die ganzen Gesetze aufschrieben, die formulierten ihre Texte teilweise auch so, als ob der Tempel noch stünde. Das scheint De Silvas Argument mit dem Präsens ja im ersten Moment komplett zu entkräften.
Auf den ersten Blick wirkt das auch so. Aber De Silva legt hier die völlig unterschiedlichen Motivationen der Autoren offen.
Okay, erklär mal.
Josephus und diese späteren Gelehrten hatten ein tiefes, existenzielles Interesse am Tempel. Sie hofften inständig auf einen baldigen Wiederaufbau. Für sie lebten die Rituale in der theologischen Erinnerung und der konkreten Hoffnung auf die Zukunft einfach weiter.
Sie haben das also als Statement benutzt.
Genau. Sie nutzten das Präsens als Akt des Widerstands, um zu signalisieren, die Zerstörung ist nur eine temporäre Unterbrechung, kein dauerhaftes Ende.
Ah.
Und der Autor des Hebräerbriefs hat diese Hoffnung nicht nur nicht, er bekämpft sie sogar. Völlig richtig. Der Autor des Hebräerbriefs hat nicht das geringste Interesse an einem Wiederaufbau. Er argumentiert über ganze Kapitel hinweg, dass der alte Bund veraltet ist, dass die Institution des irdischen Tempels komplett obsolet geworden ist, weil jetzt eine neue Ära angebrochen ist.
Also was bedeutet das alles? Das ist im Grunde wie bei Sherlock Holmes und dem berühmten Hund, der nicht gebellt hat.
Oho, guter Vergleich.
Ja, die Tatsache, dass der Hund in der Nacht still blieb, das war der entscheidende Hinweis. Genau die Tatsache, dass der Autor hier das größte und offensichtlichste Argument nicht nutzt, das beweist doch, dass es noch nicht passiert sein kann.
Richtig.
Stell dir vor, du schreibst diesen hochkomplexen Brief, in dem du verzweifelt argumentierst, dass das alte Tempelsystem ausgedient hat, dass man nicht dorthin zurückkehren soll, wenn dieser Tempel währenddessen bereits von den Römern in Schutt und Asche gelegt wurde. Dann formulierst du doch da keine theologischen Feinheiten im Präsens.
Nein, natürlich nicht.
Dann sagst du, Leute, schaut aus dem Fenster. Gott selbst hat das Gebäude abreißen lassen. Es gibt überhaupt nichts mehr, wohin ihr zurückkehren könntet. Dass er dieses absolute Totschlagargument, diesen, ja, finalen historischen Sargnagel nirgendwo im Text verwendet, das ist doch der allerstärkste Beweis dafür, dass der Tempel bei der Abfassung noch stand und der Opferkult in vollem Gange war.
Ja, De Silva sieht das genauso. Die Abwesenheit dieses Argumentes verortet den Text wirklich unverrückbar in die Zeit vor dem Jahr 70. Es platziert diese erschöpfte Gemeinschaft also in ein extrem angespanntes historisches Fenster, kurz bevor die antike Welt komplett aus den Fugen geriet.
Und damit runden wir das Bild ab, das unsere Quellen heute gezeichnet haben. Wir sehen hier eine zutiefst erschöpfte Gemeinschaft. Menschen, die zwischen einer alten Welt, die sie verstoßen hat, und einer neuen Welt, deren Belohnungen irgendwie unsichtbar bleiben, einfach feststecken.
Mhm. Sie verlieren das Feuer der Anfangstage und drohen in dieser kühlen Verachtung ihres Alltags zu ersticken. Und der Autor des Textes greift mit einer echt brillanten Analyse der menschlichen Natur ein. Er nimmt diese antiken Konzepte von Ehre und Schande und dreht sie einfach um. Ja, er nutzt die tief verankerte soziale Verpflichtung zur Dankbarkeit, um sie an ihren Wohltäter zu binden. Und er baut so ein System der gegenseitigen Verantwortung auf. Er zwingt eine erschöpfte Gruppe dazu, die Realität ihrer Entscheidungen völlig neu zu bewerten. Und die soziale Isolation eben nicht als Versagen, sondern als Beweis ihrer Überzeugung zu verstehen.
Wenn du als Hörer jetzt mal auf dein eigenes Leben schaust, wo spürst du diesen stetig tropfenden sozialen Druck? Wo gibt es Bereiche, in denen du merkst, dass du eigentlich ganz tiefe Überzeugungen hast, aber aus reiner Erschöpfung, nur um so ein bisschen mehr gesellschaftliche Akzeptanz zu finden oder nicht mehr so anzuecken, leise Kompromisse eingehst?
Ja, das ist eine wichtige Reflexion.
Gibt es Aspekte in deinem Leben, wo du bei deinen eigenen Idealen ein stilles Quiet Quitting betreibst? Weil der Weg des geringsten Widerstands einfach verlockender ist. Das ist die zeitlose Mechanik dieses Textes, die heute noch ganz genauso funktioniert wie im ersten Jahrhundert.
Absolut.
Zum Abschluss gibt es noch einen Gedanken zum Weitergrübeln von uns, der sich direkt aus diesem ganzen Zeitstempelrätsel ergibt. Stell dir vor, diese Gemeinschaft, irgendwo in Italien oder am Mittelmeer, kurz davor, einfach aufzugeben und in die alten, bequemen Strukturen zurückzukehren, erhält jetzt diesen Brief.
Mhm.
Der Autor fleht sie mit all seiner rhetorischen Macht an, dem alten Tempelsystem den Rücken zu kehren, weil es seine Bedeutung völlig verloren hat. Sie lesen diese Zeilen, ringen vielleicht noch mit sich, sind sich vielleicht noch unsicher. Und nur wenige Monate später erreicht sie die unfassbare Nachricht aus Jerusalem. Die römischen Legionen haben den Tempel dem Erdboden gleichgemacht.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das gesamte alte System, in das einige vielleicht zurückkehren wollten, ist buchstäblich in Rauch aufgegangen. Wie sehr muss dieses gewaltige, historische Ereignis die Argumente des Autors über Nacht für sie in Stein gemeißelt haben? Was für ein unvorstellbarer Schock muss das für diese Gemeinde gewesen sein? Denke mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal.